Ja, liebe Freunde, wir sind also am dritten Schöpfungstag mittendrinnen. Wir hatten das letzte Mal, also vor einer Woche, haben wir eigentlich ein Privatissimum nur gehabt, da war nur der Karin da, also da haben wir keinen eigentlichen Vortrag gemacht, also das heißt, wir haben nichts versäumt. Vor 14 Tagen haben wir dann wieder so ein bisschen einmal einen zusammenfassenden Überblick gehabt. Und wollten dann eigentlich über die drei Mütter sprechen. Also das heißt, mit diesem Thema werden wir uns heute noch näher auseinandersetzen. Diese drei Mütter, die eben auch in der jüdischen Kabbala vorkommen, von denen aber auch bei den Griechen gesprochen wurde, von denen Goethe etwa im Faust auch spricht, die er dort erwähnt, im Zweierteil. Wir haben schon angesprochen, was eigentlich grundsätzlich einmal hinter diesen drei Müttern steht. Es steht dahinter, dass unsere Erde ja nicht der erste Entwicklungszustand ist, sondern dass dem drei weitere vorangegangen sind, auf die man zurückschauen kann. Eben der alte Saturn, die alte Sonne, der alte Mond. Und die Kräfte, die von dort herüberkommen, werden sozusagen repräsentiert durch die Mütter. Also die bringen diese Kräfte mit herüber, um dann hier gemeinsam etwas Neues hervorzubringen. Und im Hebräischen, in der hebräischen Geheimlehre, in der Kabbala, werden diese drei Mütter, auch das haben wir schon besprochen, ja nur sehr kurz und knapp zunächst einmal angegeben, nämlich mit drei Buchstaben bezeichnet, mit drei Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet. Da ist einmal das Shin, das für das Feuer steht, für das Feuer des Geistes, aber auch für das Feuerelement überhaupt, das zischende Shin, das letztlich für den alten Saturn steht. Das war also die Welt, die aus reiner Wärme bestand, also die älteste Entwicklungsstufe, auf die wir zurückblicken können. Dann das Aleph, das für das Luftelement steht, beziehungsweise für die alte Sonne, und Mem, das M, das dem M entspricht, beziehungsweise dem Wasserelement, also dieses wellende, fließende, das sich auf dem alten Mond entwickelt hat. Also das Mem bringt die Mondenkräfte herüber, bringt namentlich herüber, was für unseren Zusammenhang sehr wichtig ist, die ganzen astralen Kräfte des alten Mondes. Also zur Erinnerung, auf dem alten Mond wurde ja etwa auch der Astralleib des Menschen veranlagt, einmal ausgebildet. Auf dem alten Saturn bekam er den physischen Leib, aber natürlich nicht so, wie wir ihn heute kennen, sondern als Wärmeleib. Dann kam auf der alten Sonne dazu der Ätherleib und auf dem alten Mond der Astralleib. Und die alte Mondenwelt, da gab es eben überhaupt eine sehr starke Ausbildung dieser Astralkräfte. Und die kommen herüber, und das ist sozusagen, könnte man sagen, die Stofflichkeit, unter Anführungszeichen, die Substantialität, aus der zunächst einmal die neue Schöpfung gewoben wird. Wir sprechen ja davon, dass die Schilderung der Genesis sich bezieht auf die Seelenwelt, also auf die Astralwelt. Und die, unter Anführungszeichen, Stofflichkeit der Astralwelt sind also eben diese astralischen Stoffe, diese astralischen Elemente in Form von Begierdenkräften, in Form von dem, was dann zu unseren Sinnesqualitäten geworden ist und so weiter, bis zu höheren Kräften hinauf. Da ist eben ein gewisser Teil dieser Astralkräfte auf dem alten Mond bereits ausgebildet worden. Das kommt herüber jetzt in die Erdentwicklung und bildet die Grundlage, bildet sozusagen das Rohmaterial, in das die Elohim schöpferisch hineinwirken, so könnte man es sagen. Also mit dem plastizieren sie eigentlich, mit dieser Seelensubstanz. Und was dann sich als äußere, das heißt als ätherisch, Physisches ergibt, das ist eigentlich nur eine Folge davon. Und da sind auch die Elohim gar nicht mehr so unmittelbar beteiligt dabei, sondern sie arbeiten das Ganze im Wesentlichen in der Astralwelt, in der Seelenwelt aus. Also das erleben wir. Und die Schilderungen der Genesis sind also so, dass eben die Elohim gerade diesen Moment erleben, auch wie, naja, man kann sagen, aus dem Prahleier, das heißt aus dem Zustand völliger Vergeistigung, in den diese alte Mondenwelt einmal eingetreten ist, wie aus dem jetzt diese Astralkräfte wieder herauskommen und sie das ergreifen und schöpferisch umgestalten. Also damit beginnt das. Wenn es am Anfang schon am ersten Schöpfungstag heißt, die Elohim schufen Himmel und Erde, und wenn Himmel genannt wird, Hashamayim, und wir wissen mittlerweile, Mayim hat was mit Wasser zu tun, und Shamayim ist das befeuerte, durchfeuerte Wasser, eigentlich im physischen Sinn wäre das ein Widerspruch in sich selbst, weil da zischt es halt dann gibt es entweder Dunst oder das Feuer geht aus, aber feuriges Gewässer ist also im Sinnlichen schwer zu haben. Aber in der Astralwelt geht das, also da geht das. Dann ist also dieses Hashamayim als Himmelswelt ist eigentlich Ausdruck dieser Astralkräfte, die jetzt herüberkommen vom alten Mond, durch die Vergeistigung gegangen sind und jetzt hervortreten. Und zugleich wird aber als Neues abgetrennt davon Haaretz, diese Erdenwelt. Haaretz ist die Erdenwelt. Damit beginnen bereits nämlich neue Astralkräfte zu entstehen. Man könnte in gewisser Weise sagen, sogar niedere, dichtere, und dichter heißt im Astralischen, im Seelischen immer stärker von Egoismus erfüllt. Es ist vielleicht noch zu früh, davon Egoismus zu sprechen, aber es sind also Kräfte jedenfalls, die diese Tendenz haben, sich abzusondern vom Rest der Seelenwelt. Und also das heißt, es sind eigentlich Antipathiekräfte, könnte man sagen. Und die steigern sich dann zu dem, was wir unter Egoismus verstehen. Weil in der Seelenwelt, Rudolf Steiner sagt das oft, die zwei Grundkräfte sind Sympathie und Antipathie. Und er meint damit, Sympathie ist verbinden mit dem Insgesamt der Seelenwelt, sozusagen aufgehen im Grunde in der Seelenwelt, oder sich zurückziehen, Antipathie, sich nur einen kleinen Teil für sich herausnehmen und den Rest zurückstoßen, ist weder das eine noch das andere, kann man jetzt eindeutig als gut und böse bezeichnen, also hat damit nichts zu tun, weil diese Antipathiekräfte sind notwendig, dass zum Beispiel überhaupt ein Astralleib, also ein gesonderter Astralleib sich bilden kann, und der ist wieder die Voraussetzung, dass überhaupt Einzelwesen sich bilden können. Also das heißt, das ist was höchst Notwendiges. Und so gesehen, wenn immer nur die Auflösung im Ganzen wäre, wäre das hinderlich für die Entwicklung. Aber natürlich, wenn diese Verdichtung und Verhärtung zu stark wird, und die Abgrenzung von der westlichen Seelenwelt immer stärker und stärker wird, dann wird es irgendwann zum Problem.
Ja, wie immer ist der Mensch als Mitte aufgerufen.
Ja, genau. Also zwischen diesen beiden Seiten gilt es immer, die Mitte zu halten. Ganz richtig. Aber also auf jeden Fall durch die Elohim selber kommt es eben jetzt bereits zu einer stärkeren Verdichtung, als es sie in der alten Mondenwelt gegeben hat. Also das, was jetzt als Haaretz herauskommt, in Wahrheit am ersten Schöpfungstag schon zu Beginn, gab es vorher nicht. Das gab es vorher nicht. Also so dichtes Astralisches sozusagen gab es vorher nicht. Wir wissen jetzt andererseits, dass das äußerlich, würde ich sagen, auch noch nicht ganz sinnlich, aber zumindest in der ätherischen Welt hängt es damit zusammen, dass Sonne und Erde sich getrennt haben, wobei die Erde aber noch die Mondenwelt, also noch das, was heute unser Mond ist, in sich enthält. Rudolf Steiner schreibt ja in seinen Vorträgen, oder sagt in seinen Vorträgen über die Schöpfungsgeschichte, dass die Genesis eigentlich schildert oder einsetzt dort, wo sich Sonne und Erde voneinander trennen. Jetzt ist die Frage, wie ist es mit dem zusammenzuschauen, wenn wir sagen, naja, da kommt aber gerade erst aus der Astralwelt das heraus. Naja, die Schilderung der Genesis ist aus der Perspektive der Elohim gegeben und die erleben das so. Die erleben ja nicht gerade die äußere, sozusagen sinnliche Welt oder auch die äußere ätherische zunächst, ist für sie eigentlich gar nicht sichtbar. Die erleben sie nicht, sie haben keine sinnlichen, nicht einmal ätherische Augen eigentlich, mit der sie das beobachten, sondern sie erleben das Ganze von der Seelenseite her. Und da taucht das ihr Bewusstsein in dem Moment in das ganze Geschehen ein und dann erleben sie gerade, wie diese Astralkräfte herauskommen. Nicht, weil man darf sich diese Dinge überhaupt nie zu schematisch vorstellen. Wenn man da ein bisschen im Werk Steiners blättert und sagt, worauf bezieht sich die Genesis, dann kann man eben diese deutliche Aussage aus dem einen Vortragszyklus, ja, beginnt also dort, wo Erde und Sonne sich trennt und geht dann so etwa bis zur Mondentrennung hin, wobei Mondentrennung, das ist dann schon die Zeitvertreibung aus dem Paradies, also da sind wir schon im zweiten Kapitel der Genesis, da ist schon die zweite Schöpfung passiert, die von der erzählt wird mit dem Garten Eden und so, das wird ja da nicht erwähnt, noch im ersten Kapitel. Also etwa den Bereich. Dann findet man an anderen Stellen, dann sagt Rudolf Steiner, die sieben Schöpfungstage entsprechen den sogenannten sieben Runden der Erdentwicklung. Also die ganze Erdentwicklung gliedert sich in sieben Runden, von denen wir jetzt in der vierten stehen. Und die Trennung von Sonne und Erde passiert aber gerade in dieser vierten Runde drinnen, in einem Unterabschnitt dieser vierten Runde. Also wie ist das jetzt zusammenzuschauen? Das sind scheinbar zwei einander widersprechende Aussagen. Na, es kommt einfach darauf an, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Wenn diese Aussage über die sieben Runden der Erdenentwicklung sind, einfach von einer noch höheren Perspektive ausgemacht, als sie die Elohim hier haben. Also es ist eigentlich ein noch höherer Standpunkt, der noch ein weiteres Feld überschaut. Und das heißt aber, diese seelischen Vorgänge, die hier geschildert werden, haben eigentlich einen in gewissem Sinn urbildlichen Charakter und sind anwendbar auf verschiedene äußere Entwicklungszyklen oder Entwicklungsbereiche. Entweder so auf den relativ kleinen von der Trennung Sonne-Erde bis Trennung Erde-Mond oder genauso auch auf größere Zyklen. Da findet man also unterschiedliche Angaben. Am Anfang denkt man sich, also wie jetzt, entweder so oder so. Nein, es gibt eben, aber dann nicht dieses Entweder-Oder, sondern es gibt ein geistiges Urbild, aus dem entsteht einmal ein seelisches Abbild. Und aus diesem seelischen Abbild können aber verschiedenste äußere Entwicklungszyklen wieder befruchtet werden. Und derselbe seelische Prozess steckt dahinter. Also dasselbe Muster sozusagen läuft ab. Also wie soll ich sagen, das was im Seelischen, in der Seelenwelt einzelne Tatsachen sind, spiegelt sich in der physisch-ätherischen Welt in vielfältigen äußeren Tatsachen ab. Ich meine, man kann schon also die Seelenwelt eben auch wie eine Tatsachenwelt betrachten. Also man sagt, das und das ist da oder dort passiert. Und trotzdem hat es aber noch nichts zu tun mit unserem äußeren Zeitverlauf. Also das muss man sehr streng auseinanderhalten. Eben unser Zeitbegriff ist für die Seelenwelt im Grunde überhaupt nicht anwendbar. Man kann zwar von gewissen Abhängigkeiten sprechen und natürlich haben wir jetzt drinnen eine gewisse zeitliche Ordnung, indem wir ersten Schöpfungstag, zweiter, dritter oder vierter und so weiter sagen, aber eigentlich sind das ja Wesenheiten, diese sieben Schöpfungstage. Und sie werden auch genannt mit dem Namen Yom. Und das sind die Urengel. Das sind die Zeitgeister. Also in Wahrheit sind diese sieben Schöpfungstage sieben Wesen, die etwas tun. Nämlich das dann tun, was eben da drinnen beschrieben wird. Und als sozusagen ausführende Organe der Elohim, die sich selber schon weitgehend herausgezogen haben, im Ganzen aus dem Geschehen und das im Grunde von außen betrachten. Dadurch gerade das entwickeln, was wir das Gegenstandsbewusstsein auch genannt haben. Und zwar das Gegenstandsbewusstsein in der seelischen Welt. Also das ist anders als unseres. Ich weiß nicht, wie man es nennen sollte sonst für die Seelenwelt. Aber man muss sich klar sein, man steht nicht räumlichen Gegenständen dort gegenüber. Sondern man erlebt nur diese Trennung, ich bin hier und da draußen ist eine seelische Außenwelt, aus der ich mich zurückgezogen habe und die ich daher von außen betrachten kann. Das ist das wesentliche Erlebnis, nämlich dass die Elohim durchmachen, dass sie sich aus dem herausziehen und die Schöpfung gleichsam immer mehr von außen betrachten.
Zum Menschen, ja. zum Menschensein oder zum Menschlichen ist es ja auch so. Wenn man so eine Gruppe führt, ja,
ja.
Nach einiger Zeit, wenn man es nicht fertig bringt, sich wieder herauszuziehen, ja, und sozusagen ja. Das, was initiiert ist, sich selber
zu richtig, ja, ja.
Dann geht es eh schief.
Dann geht es schief, richtig, ja, ja. Also, richtig. Richtig. Ja. Nein, ist ein sehr gutes Bild. Ist ein sehr gutes Bild und gibt mir jetzt gleich so, legt mir so eine Schiene dafür, das noch einmal zu betonen, dass ja dieser Schema will ich das nicht nennen, aber dieser Ablauf der sieben Schöpfungstage, dass wir das eben in unserer eigenen menschlichen Tätigkeit im Kleinen immer wieder nachvollziehen müssen im Grunde. Also gerade dort, wo wir wirklich aus unserem Ich heraus tätig sind. Und aus dem Ich heraus sind wir eigentlich immer schöpferisch tätig. Trotzdem wir weitgehend fertige Welt vor uns finden. Aber wir gestalten sie eben trotzdem schöpferisch um. Und wir vollziehen dabei eigentlich immer wieder diesen Prozess durch. Also nach im Kleinen. Und deswegen sind wir aber nicht gegängelt durch das, überhaupt nicht, weil eben wie sich es im Detail jetzt gerade hier in der äußeren Welt umsetzt, dazu gibt es die mannigfaltigsten Möglichkeiten, weil das eine Bild für viele, viele äußere Umsetzungen stehen kann. So wie es eben auch in den großen Weltzyklen für größere, für kleinere und so weiter stehen kann. Und so gilt das aber dann im ganz Kleinen auch für uns Menschen sozusagen.
Also auf den Ruhetag bin ich schon draufgekommen. Ein Feld muss ruhen.
Ja, absolut.
Aber die anderen sechs Tage, ja, bewusst.
Ja.
Zu verfolgen ist eine interessante
Sache. Ist eine interessante Sache, ja. Nein, wir werden uns damit sicher noch intensiver beschäftigen müssen, weil das soll gerade ein Ziel der Vorträge auch sein, dass das also nicht nur geht um was also scheinbar schon Äonen vor uns passiert ist und vielleicht natürlich nachwirkt und beziehungsweise vielleicht noch gar nicht fertig ist, wenn man das mit den sieben Runden betrachtet, wo wir erst in der Mitte stehen, sind wir erst am vierten Schöpfungstag in Wahrheit und drei liegen noch vor uns. So könnte man es auch betrachten, aber gut, es ist trotzdem was sehr fern zu sein scheint, jedenfalls fern zu sein und so im alltäglichen Leben irgendwo. Und was aber, glaube ich, wichtig ist zu sehen, dass wir in unseren kleinen Dingen, die wir im Leben tun, wo wir wirklich aus dem Ich heraus tätig sind, dass wir da trotzdem genau diesen Prozess nachvollziehen müssen, oder? Können oder sollen, wenn wir was zustande bringen wollen. Und wenn es irgendwo fehlt sozusagen, dann, wenn es an irgendeinem Schöpfungstag ein bisschen hapert, dann kriegen wir Probleme damit, dann funktioniert es nicht. Also das ist eigentlich eine hochinteressante Sache. Und im Grunde, in einer bestimmten Weise zumindest, haben auch die jüdischen Eingeweihten und die Kabbalisten und so weiter gerade auf das sehr viel Wert gelegt. Also wie nehme ich das als Musterbild, um es umzulegen auf meine tägliche Lebenspraxis irgendwo? Halt besonders natürlich in ihrem religiös-moralischen Verhalten, auf das ging es besonders hin. Und natürlich immer, wenn wir aus dem Geistigen heraus arbeiten, spielt die moralische Frage, aber jetzt nicht im Sinn einer tradierten Du sollst Regel, sondern halt wirklich als etwas, was man aus dem Geistigen geschöpft hat, dass man sagt, ja, entweder ist meine Tat mit der Entwicklung des geistigen Kosmos in Einklang oder sie stellt sich dagegen, das ist dann entscheidet über die Moral einer Tat. Nichts anderes im Grunde. Regeln, die äußerlich festgeschrieben sind, sind von Eingeweihten früher aus diesen Erkenntnissen gegeben worden, solange es der Einzelne noch nicht erkennen konnte und teilweise heute vielleicht noch nicht erkennen kann, aber die Zukunft wird immer mehr ja darauf hingehen, dass jeder Einzelne diese moralische Intuition hat. Das dauert aber sicher noch eine Weile, bis das soweit ist und bis es dann auch in der Intensität erlebt wird, dass es einem zur wirklichen Verpflichtung wird. Weil einen Zwang gibt es nicht, es zwingt einem dann niemand. Also die geistige Welt zwingt uns nicht dazu. Ich meine, wir müssen nicht die Konsequenzen tragen, wenn wir es anders machen. Das ist klar, weil so wie ich nicht ungestraft gegen die Naturgesetze verstoßen darf und sage, ja, glaube ich nicht, dass die Fallgesetze wirken, ich hupfe jetzt aus dem Fenster, naja, dann werde ich die Folgen spüren und hoffen, dass ich nur aus dem Erdgeschoss gehüpft bin, dann werden wir vielleicht nicht die Zehe verstauchen und sonst könnte es schlimmer ausgehen.
Aber zu den Juden und zu dieser jüdischen ja. Tradition, da glaube ich, die haben das vor allem, also verbunden ja. ist noch immer, im Sozialen sehr stark.
Ja, ja. Ja, ja.
Ein Gefühl für diese Beziehungswandlungen haben.
Ja, ja, natürlich. Natürlich.
Wenn ich in meinem Leben zurückdenke, da sind wirklich diese Siebener Rhythmen auch sehr stark gewesen.
Ja, 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 ja. Ja, richtig, richtig, weil 7 ist also eben nicht umsonst, also die Zahl der Entwicklung, also alles, was sich entwickelt, macht eigentlich diese 7er-Perioden in einer gewissen Weise durch. Ich meine, manchmal ist es halt ein bisschen verdeckter und nicht so leicht zu finden, aber im Grunde hinter jeder Entwicklung steckt diese 7-Zahl dahinter als leitendes Motiv, so wie fürs Räumliche die 12 Zahl dann immer ja. was sehr Wichtiges
die
ist.
Die Jahre kennen ja das 7. Jahr, das verflixte 7.
Jahr. Richtig, ja, ja, richtig, richtig, ja, ja. Na, da, diesen Dingen ist schon was dran, weil damit ist auf jeden Fall ein gewisser Entwicklungszyklus abgeschlossen und eben gerade in Partnerschaften oder in Freundschaften oder sonst wo, wenn dann während dieses Zyklus, die zwei andere Wege gegangen sind, dann liegen da plötzlich wirklich Welten dazwischen. Weil eigentlich jeder eine eigene Welt geschaffen hat, im Grunde. Nicht? Weil im Grunde ist es im ganz Kleinen, schaffen wir eben auch in diesen etwa 7 Jahresperioden immer wieder eine neue Welt. Und wir sind eben nach 7 Jahren, nach weiteren 7 Jahren haben wir wieder eine neue kleine Welt für uns geschaffen. Man darf das ja nicht so äußerlich nehmen, aber ich meine, außer wir entwickeln uns halt nicht weiter, dann bleiben wir immer stehen. Aber das gibt es eigentlich fast nicht. Also selbst im Kleinen zumindest gibt es das praktisch bei jedem Menschen, weil sonst wäre er kein Mensch. Es kann halt manchmal sehr schwach ausgeprägt ja, sein. Und sehr
nach 7 Jahren dann sieht, dass das nichts war.
Das kann natürlich auch passieren, ja, das kann natürlich auch passieren. Das
aber so sind es auch Rhythmen.
Ja. Ja, ja, aber die Rhythmen sind auf jeden Fall da, ja, ja. Und eben bei Freundschaft oder Partnerschaft kann sich das jetzt in eine gemeinsame Richtung entwickeln, sodass man dann in einem gemeinsamen Kosmos sozusagen lebt oder man kann auf diametral entgegengesetzten Welten leben. Dann wird es schwieriger, das. Und wie soll ich sagen, auch für geistige Gemeinschaften oder so sind natürlich diese 7-Jahres-Rhythmen dann sehr wichtig und interessant anzuschauen, etwa auch in der Entwicklung der anthroposophischen Gesellschaft und dergleichen. Also da kann man auch diese Rhythmen sehr deutlich verfolgen. Und da ist eben auch die Frage, ob das, was die Mitglieder sozusagen dieser Gemeinschaft entwickeln, ob das wirklich in eine Richtung zielt oder ob das auseinanderstrebt und jeder seinen eigenen Kosmos entwickelt. Das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber nur es kommt halt dann nicht was Größeres zustande, was Gemeinsames Größeres. Ich meine, weil es muss jeder das Recht haben, sozusagen in gewisser Weise seinen Kosmos zu erschaffen, seinen kleinen. Das innerhalb gewisser Grenzen natürlich, aber gerade um das geht es ja heute immer mehr. Weil diese instinktiven Gemeinschaften von früher, sei es Völkergemeinschaften, Stammesgemeinschaften, selbst Familiengemeinschaften, wenn sie nur aus dem Instinkt heraus, sage ich mal unter Anführungszeichen, sind, das genügt nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Heute sind wir angewiesen darauf, dass sich freie Individuen zusammenfinden, aber zusammenfinden sozusagen eine gemeinsame Welt oder gemeinsame Welten zu erschaffen. Einmal kleine Gruppen, die eine gewisse Welt erschaffen, die sich dann möglichst mit der, was wieder andere Gruppen erschaffen, auch überschneidet irgendwo, da wo sich Gemeinsames finden lässt, wo es eine gegenseitige Bereicherung ist. Also ein Problem wird es dann, wenn es überhaupt keine Überschneidung mehr gibt, sondern man einfach in verschiedenen Universen sozusagen lebt, dann geistig, und das ist sehr schwierig. Ich meine, das gibt es heute natürlich schon auch bis zu einem gewissen Grad. Also und also das werden wir sicher noch sehr intensiv verfolgen, wie das sich im einzelnen Menschenleben ausdrückt und widerspiegelt. Ich meine, man kann bei diesen 7 Jahren, sollte man sich natürlich jetzt nicht so 1:1 immer übertragen, also erster Schöpfungstag ist erstes Jahr und so weiter. Also, ja, also man schämert das sind immer nur gut als Leitlinie einmal, weil man muss jederzeit bereit sein, sie loszulassen und nicht daran zu kleben. Sie soll nur Orientierungshilfe sein. Das ist wie eine Landkarte einmal oder so. Aber man soll dann nicht sagen, naja gut, aber die Landschaft stimmt nicht, auf meiner Karte ist anders. Also dann muss man halt die Karte irgendwie neu zeichnen oder korrigieren, ein bisschen oder anpassen, aber nicht sagen, die Landschaft stimmt nicht. Also, aber es kann eine gewisse Orientierungshilfe sein. Und so sind auch diese Schilderungen dann der Kabbalisten und dergleichen, die eigentlich sehr knappe Orientierungshilfen sind. Grundsätzlich sind das alles sehr abstrakte Schilderungen meistens. Überhaupt dieses Sefer Yetzirah, von dem wir schon ein paar Mal gesprochen haben, das älteste überlieferte Werk der Kabbala, ist relativ kurz und es sind sehr im Grunde abstrakte Sätze. Wenn man den Hintergrund nicht kennt, fängt man überhaupt nicht viel damit an. Denkt sich, das ist irgendeine blöde Spielerei mit ein paar Zahlen und Buchstaben. Was ist es? Aber es kann also eine sehr gute Orientierungshilfe sein, sich da zurechtzufinden. Es sind so einfach gewisse Wegweiser, die dorthin führen. Nur sie können nicht das Erleben ersetzen. Also da muss ich mit dem Erleben hinkommen. Und wir haben aber gesehen, dass in der hebräischen Sprache aber jetzt unheimliche Bilder drinnen stecken, auch die uns zu diesem Erleben hinführen können. Und zu dem wir eben dann aber auch in unserem eigenen irdischen Leben eben auch irgendwo Anklänge oder was Vergleichbares suchen müssen und auch finden können. Die Bilder passen dort auch in einer gewissen Weise. Wir müssen es dann auf eine andere Dimension beziehen, ist klar, nicht diese große kosmische Dimension, aber im Prinzip stimmen die Bilder, die da aus den Lauten kommen, eben auch für das einzelne menschliche Leben. Das wird noch sehr spannend sein. Ich denke, dass wir das dann so richtig erst machen können, wenn wir überhaupt die 7 Schöpfungstage einmal durch haben und so einen Überblick haben über die gesamte Entwicklung und uns dann anschauen, wie schaut es jetzt im einzelnen Menschen aus. Ja, also dieses schöpferische Prinzip, das mit den Elohim da jetzt hereinkommt und die Erdenwelt umgestaltet, das trifft also auf diese drei Mütter damit wir jetzt endlich bei den drei Müttern einmal hängen bleiben, sonst brauchen wir noch 5 Vorträge, bis es endlich losgeht. Diese drei Mütter haben natürlich sehr, sehr viele Auswirkungen dann auch. Also einmal in den Darstellungen der Kabbala etwa in diesem Sephirot-Baum. Wir haben da einmal das bunte Bild angehabt irgendwo, genau, mit den Säulen, mit den im Original 3 Säulen, die es sogar gibt. Es sind nicht immer alle 3 abgebildet, manchmal fehlt die mittlere. Also, ja, bitte. Ich habe nur das eine. Also damit hängen sie auch zusammen. Da ist die eine Säule, die rechte Säule, die weiße Säule, also die rechts zu sehen ist. Das ist die Säule Jachin, der ist das Shin zugeordnet. Die linke, die schwarze Säule, die dunkle Säule, ist das Mem, also dort, wo die Verdichtung sehr viel stärker ist. Wasserelement einerseits, Feuerelement auf der anderen Seite. Und Aleph in der Mitte ist das Vermittelnde, also das entspricht der mittleren Säule. Das Ausgleichende, das ist in diesem Lebensbaum der Kabbala, in diesem Sephirot-Baum, und der hängt ja wirklich mit dem Lebensbaum, mit dem Baum des Lebens zusammen, von dem in der Bibel auch die Rede ist. Da geht es sehr wichtig immer darum, eben auch diesen Ausgleich zu finden zwischen den Gegensätzen. Beides ist notwendig, aber es muss die Mitte gesucht werden. Also das ist auf alte Art das, was auf neue Art dann etwa dargestellt ist in der Statue mit den Menschheitsrepräsentanten, also der Christus zwischen Luzifer und Ahriman, wenn man so will. Also dann wäre da die schwarze Säule halt mehr entspricht dem Arimanischen, die weiße Säule mehr dem Luziferischen und das Christliche wäre dann die Mitte, die man zu suchen. Shin ist das Rechte, ja.
Diese, also das Shin schaut aus wie ein J.
Ja, nein, das stimmt, die Säulen sind dann bezeichnet Jachin und Boas. Und dann ist es mit die Rechte mit dem J und die andere mit dem Bet.
Ja, das ist klar.
Trotzdem entspricht von den drei Müttern, ohne dass das jetzt hingeschrieben ist, dann dort eben die rechte Säule dem Shin, die linke Säule dem Mem und die Mitte dem ausgleichenden Aleph. Also das wird auch immer so geschrieben, also oder beschrieben etwa, dass Shin und Mem zwei Extreme sind und das Aleph wird oft genannt das Zünglein, das ausgleichende Zünglein in der Mitte. Zünglein der Waage eben gemeint. Wer in der Mitte, genau. Genau, wer die Demeter in der Mitte. Richtig. Es wird also dann auch Verschiedenes bezogen. Die drei Mütter stehen dann auch etwa für die Dreigliederung des menschlichen Organismus. Können wir es jetzt also so betrachten, von oben nach unten, auch da. Nervensinnesystem, mittleres System, Stoffwechselsystem. Wird wörtlich so ausgesprochen im Sefer Yetzirah etwa. Drei Mütter im Körper, Kopf, Bauch und Brust. Der Kopf wurde aus dem Feuer geschaffen, also aus dem geistigen Feuer. Der Bauch aus dem Wasser, das ist das stofflich Hafte, vergleichsweise erdhafte, und die Brust aus der Luft, die da zwischen beiden schwankt. Also den Ausgleich bildet. Auch das rhythmisch den Ausgleich bildet. Also das rhythmische System ist immer wieder drinnen. Das Aleph schafft den Ausgleich. Das heißt, das Aleph steht eigentlich vorbereitet im Grunde auch für das christliche Element, das dieses Ausgleichende hineinbringen soll.
Also ist das Aleph schon die eigene Buchstaben, kann sie anpassen.
Genau, 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 das ist etwas sehr Bewegliches, nicht wahr? Es ist gar kein wirklicher, richtiger Laut in Wahrheit, sondern kann je nach Verwendung dann verschieden vokalisiert zum Beispiel werden. Weil es ist ja nur dieser Stimmansatz eigentlich, dieser neue Stimmansatz. Erst durch die entsprechende Punktierung wird es als A, O, E, E, kann im Grunde jeder Vokal daraus werden. Und ebenso stehen die drei Mütter natürlich dann auch für die Seelenkräfte, denken, fühlen, wollen. Das hängt dann auch damit zusammen. Also Shin für das Denken, Fühlen, die Mitte wieder für das Aleph. Und der Wille, der mit dem Stofflichen zu tun hat, ist das Mem. Ja, also deutlich dieses Prinzip des Ausgleichs, der Waage, da heißt zum Beispiel auch jetzt wieder im Sefer Yetzirah, drei Mütter, Aleph, Mem, Shin. Ihr Fundament, Schale der Unschuld, Schale der Schuld und das Zünglein, Ausgleichen zwischen beiden. Das Zünglein oder die Zunge überhaupt heißt Lashon und bedeutet auch Sprache im Übrigen, also hat was mit dem Wort zu tun. Also die Mitte, das ist das Wort, das ist der Christus eigentlich, das ist das Tor, durch das der Christus hereinkommt. Wenn wir es also jetzt mit den griechischen Göttern vergleichen, dann haben, auf das haben wir auch schon vor 14 Tagen oder so, dann auch vor 3 Wochen hingewiesen, eben die Weltenmütter Rhea, Demeter und Persephone, die als Repräsentanten da sind. Rhea, die älteste, in der sich das Saturnprinzip sozusagen wiederholt, Demeter im Grunde das alte Sonnenprinzip, und Persephone, die Seelenkräfte, die astralen Kräfte des alten Mondes, die herüberkommen. Persephone, eigentlich in Wahrheit heißt sie Durchatmende. Also weil das Seelische mit dem Atem sehr stark zusammenhängt. Und Rhea ist die Tochter der Gea und des Uranus. Es ist auch interessant, Gea und Uranus, also diese Trennung nämlich dann von Himmel und Erde, die haben wir ja auch in der griechischen Geschichte, in der griechischen Göttergeschichte, ist eigentlich genau dasselbe, was da geschildert wird in der Schöpfungsgeschichte. Also Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Also am Anfang schufen die Götter den Himmel und die Erde. Bei den Griechen ist halt Uranus und Gea. Und da stehen also diese drei Mütter in der griechischen Mythologie. Interessant ist die Persephone, ist eine Tochter des Zeus und der Demeter. Wobei die Demeter ja zugleich aber Schwester des Zeus auch ist. Also da gibt es ja immer so unter Anführungszeichen diese Inzuchtverhältnisse bei den Göttern. Wobei das dort natürlich anders zu bewerten ist. Und vorher auch schon Rhea ist die Tochter der Gea und des Uranus und Schwester und zugleich Gattin des Kronos. Des Kronos, da haben wir den Hinweis auf den alten Saturn in Wahrheit. Weil der Kronos, die Zeit, die entspricht dem alten Saturn. Interessant ist jetzt die Demeter, die steht nämlich insbesondere sehr stark auch für diese ganz starken ätherischen Kräfte, die namentlich in der atlantischen Zeit noch wirksam waren in der Erde und die Menschen noch bis zu einem gewissen Grad beherrschen konnten. Nicht wahr? Die ganze atlantische Menschheit lebte davon, dass sie diese Lebenskräfte in der Natur noch unmittelbar beeinflussen konnte. Also das Wachstum oder die Zurückhaltung des Wachstums durch ihre Willenskräfte eigentlich noch fördern oder hemmen konnte. Und das heißt, die sind sehr stark mit diesen Demeterkräften umgegangen, und diese Demeterkräfte waren es auch, die im seelischen Erleben gegeben haben, die Grundlage für das alte Hellsehen. Also das alte Hellsehen arbeitet eigentlich mit diesen Demeterkräften. Das heißt, mit diesen noch sehr stark überschäumenden Lebenskräften im Grunde. Aus denen heraus schöpft das alte Hellsehen. Und ein bisschen was davon ist eben ins Bewusstsein immer hineinreflektiert, weil ein großer Teil einfach zur Umgestaltung der Natur draußen durch Willenskraft unmittelbar, und zwar Einwirkung aber natürlich jetzt nur mehr auf die belebte Natur, also auf die pflanzliche Natur, bis zu einem gewissen Grad auch auf die tierische Natur, aber jedenfalls nicht mehr aufs Mineralische, das konnten noch die Lemurier bis zu einem gewissen Grad, da war die Welt aber überhaupt noch ganz anders aufgebaut. Aber die Atlantier sind also sehr stark mit diesen Demeterkräften umgegangen. Und erst als sich die Ätherkräfte, auch des eigenen Ätherleibs, so ganz zurückgezogen haben in den physischen Leib hinein, beim Atlantier, namentlich im Kopfbereich, ging das noch weit hinaus über die physische Körperform, und darauf beruhte dieses Hellsehen. Jetzt hat sie das hineingezogen, damit verlor der Mensch aber auch die Herrschaft über diese Demeterkräfte, und er begann auch zu verlieren die hellseherischen Kräfte. Und dieses Hineinziehen dieser Kräfte, man könnte sagen in die Leibesunterwelt, das ist das, was dann geschildert wird als Raub der Persephone, der Tochter der Demeter. Die wird geraubt von Pluto oder Hades, also vom Gott der Unterwelt, der im Grunde sozusagen aus den Tiefen des physischen Leibes zunächst einmal wirkt, also aus dem menschlichen Erleben heraus. Und der zieht also jetzt diese Kräfte hinunter in sein Reich, und damit verliert der Mensch also diese Hellsichtigkeit auch, diese alte atlantische Hellsichtigkeit. Und es kommt zu einer Verdichtung auch des physischen Leibes, zu einer sehr starken Verdichtung. Also diese Kräfte, die vorher lebendig umgestaltet waren, werden sozusagen in Stoffliches, könnte man sagen, umgewandelt, indem sie in Erstarrung gebracht werden. Weil im Grunde, was ist Stoffliches? Stoffliches ist erstarrtes Leben in Wahrheit. Vorher ist das Leben da. Darum ist immer die falsche Frage, ja, wie ist denn aus dem Toten das Leben entstanden? Na, gar nicht. Sondern es ist immer nur umgekehrt. Das Leben war vorher da, und wenn es erstirbt, dann entsteht irgendwann das tote Stoffliche daraus. Das ist der Leichnam des Lebendigen. Also das ist so immer die verkehrte Suche sozusagen. Das ist aber so fest in den Köpfen heute drin, dieses Amen-Märchen, dass der tote Stoff irgendwann das Lebendige erzeugt hätte. Das ist immer umgekehrt.
Wie kommt man eigentlich zu so einer Frage, wenn man einen Leichnam ansieht, dann steht aus dem Leichnam wie nie ein
Leichnam. Ja, eben. Ja, im Grunde gibt es nirgendwo ein Beispiel dafür. Also es ist richtig, es ist nur aus dem Problem halt entstanden, weil in der Neuzeit man den Blick auf das Lebendige überhaupt verloren hat und nur mehr das Tote kennt und sich erklären kann. Und das heißt, darum will man aber alles jetzt aus dem erklären. Alles mechanisch, maschinell im Grunde erklären, auch das Leben, weil weiter unser modernes Denkvermögen im Grunde nicht reicht. Weil um das Lebendige zu erfassen, brauche ich eigentlich schon ein imaginatives Vorstellungsvermögen. Und imaginatives Erleben heißt, dass ich erstens einmal über sinnlich-gegenständliche hinauskommen muss. Ich muss also in einer Art bildhaft-symbolisches Erleben hineingehen. Etwa wie es Goethe mit seiner Urpflanze erlebt hat. Die Urpflanze darf man sich ja auch nicht vorstellen als etwas sinnlich Anschaubares. Also es ist eigentlich eine Imagination, die aber in allen Pflanzen, die ich finde, irgendwo wirkt. Aber ich kann sie nirgendwo mit äußeren Augen finden. Ich kann sie eigentlich auch nicht als äußeres Bild irgendwo festhalten, weil sie ja was ganz Bewegliches ist. Also die keine Minute erholt. Goethe selber war sich anfangs nicht sicher, wie das ist. Er ist erst langsam zu dem Bild gekommen. Er hat selber anfangs immer gerätselt, ob er nicht irgendwo in der sinnlichen Welt eine Pflanze sozusagen findet, die von der alle ausgegangen sind, ob es die nicht irgendwo gibt, erst mit der Zeit. Und je stärker eben in seinem seelischen Erleben dieses Bild der Urpflanze aufgetaucht ist, umso mehr ist ihm klar geworden, dass man die nicht äußerlich finden kann, sondern dass nur die äußeren Pflanzen ihn gemeinsam hinleiten können zu dem Urbild, das aber nur übersinnlich im Grunde anschaubar ist. Beziehungsweise in jeder einzelnen Pflanze erlebbar ist, als der Hintergrund, aus dem sie eigentlich entstanden ist. Also das wäre nötig, diese imaginative Anschauung, um das Leben zu verstehen. Und das haben wir im heutigen wissenschaftlichen Denken zumindest im Grunde noch nicht. Das fehlt noch. Also wir haben es also zu einer ziemlichen Meisterschaft gebracht in dem, was man mit dem Toten anfangen kann und wie man das berechnen kann, aber im Lebendigen hört es auf. Und da die Menschen halt nur das akzeptieren, was sie verstehen können mit einem gewissen Recht, wollen sie jetzt alles aus den Toten erklären, weil sie nur das begreifen können. Und daher, aha, es gibt Leben, ich will das Leben verstehen, naja, dann muss ich es aus den Toten verstehen, aus was sonst, weil weiter kann ich nicht denken. Im Grunde, nur das sagen sie sich dann nicht mehr dazu, sondern sie glauben, dass das eine absolute Gegebenheit ist. Das ist aber eigentlich nur, entsteht aus den beschränkten Fähigkeiten der heutigen Menschheit. Aus dem heraus entsteht dieses Bedürfnis danach. Aber in vielen Bereichen stößt man ja eh schon an die Grenzen. Also die Physik, haben wir eh schon oft gesprochen, ist bereits an die Grenze gestoßen, dass sie sagt, also unsere alten Materievorstellungen funktionieren nicht, die sind völlig sinnlos, die Natur ist ganz anders. Es gibt keine Atome als Gegenstände, als kleine. Wenn sind es, naja, dann haben wir gesagt, Energie oder sowas, oder Kräfte, und heute ist man so weit, dass man sagt, eigentlich gibt es überhaupt nur Information. Das ist die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit besteht aus, ja, man kann es nicht mehr abstrakt als Information bezeichnen. Das ist natürlich in den Naturwissenschaften eben ganz abstrakt, auch nur in Formeln festgehalten. Aber man stelle sich das vor, und jetzt, heute, wenn wir so im Alltagsleben von Information sprechen, dann denkt man immer, naja, halt, wo ist das? Ist das auf CD oder ist gedruckt auf irgendwas? Wir glauben immer, sie braucht einen materiellen Träger, um da sein zu können. Aber die Physik sagt jetzt gerade das Umgekehrte. Nicht der Stoff ist das Primäre, sondern die Information. Die macht erst den Stoff. Also das heißt, wie wenn aus den Gedanken, die da festgehalten sind, erst das Papier entstehen würde. So ist es nach dem Bild der Physik.
Das hat ja auch bei dem Zitat von dem Pauli, das hat ja bei Schaffens und Formen.
Ja. Ja. Richtig. Also ganz genau. Ganz genau. Also das heißt, da müssen wir uns umgewöhnen. Es ist nur für uns so schwer vorstellbar, weil wir haben aus dem alltäglichen Erleben heute immer das Gefühl, ein Real ist was gegenständlich ist und was ich zumindest im Prinzip angreifen kann oder was er nach dem Muster des Gegenständlichen ist, das ich greifen kann, das Länge, Breite, Höhe irgendwo hat, das möglichst eine Grenze hat, dann kann ich mir das gut vorstellen. Und alles, was nicht nach dem Muster ist, ist pff, so luftig irgendwie. Das kann jedenfalls nicht die Wirklichkeit sein. Aber die Physik sagt bereits, dass es genau umgekehrt ist. Im Grunde ist das nur Erscheinung. Und die Realität ist ganz anders. Sie ist nicht räumlich, nicht zeitlich im Grunde, oder jedenfalls nicht primär und schon gar nicht stofflich. Die ganze Newtonsche Physik war aufgebaut auf Materie, Masse sozusagen, Raum und Zeit. Und alle drei sollten nach Newton ewig existieren. Also die hat es immer gegeben und wird es immer geben. Es kann nur sich verschieben, halt die Materie bewegt sich halt da drin in Raum und Zeit. Dieses Bild ist weg aus der Physik. Das hat im Grunde keine Gültigkeit mehr, außer in sehr eingeschränkten Bereichen. Natürlich, wenn ich da jetzt so den kleinen sinnlichen Bereich beschreibe, für den ist es immer noch sehr gut und passt. Aber wenn ich wirklich aufs Grundlegende gehe und schaue, was steckt hinter der Materie, oder schaue, was tut es im großen Kosmos draußen, dann ist dieses Bild völlig unbrauchbar. Der Kosmos draußen ist kein riesengroßer Raum wie unser Raum hier. Und im Kleinen gibt es das auch nicht, in der Art. Ob jetzt alle die Bilder, die die Physiker entwerfen, ob die alle schon der Weisheit letzter Schluss ist ein anderes Kapitel. Aber nur jedenfalls, dass wir dieses gewohnte, sinnlich-räumliche Bild nicht weder ins Kleine noch ins Große übertragen dürfen, das ist einmal fix. Also da wird sich nichts ändern, wird nicht wieder jetzt eine Physik kommen, die sagt, nein, es ist doch so. Das ist zumindest widerlegt. Da sprechen einfach die Tatsachen dagegen. Und egal, was man dann weiter für Theorien darauf aufbaut, aber jedenfalls die Tatsachen sprechen dagegen, soweit ist man heute bereits. Also das, was das Luftigste ist, wird heute immer mehr zur Grundlage. Nur dieses, was ich gesagt habe, Information ist heute die Basis. Also wir sind zumindest jetzt auf dem Sprung in der Physik dorthin, dass das die eigentliche Grundlage wird. Was noch so im 20. Jahrhundert hat man da mehr Energie als Grundlage genommen. Also da hat man alles aufgebaut auf Energie, Impuls und Drehimpuls. Also sehr abstrakte Größen. Im Grunde alle drei sehr abstrakte Größen. Aber eben nicht Masse, also nicht die Materie, nicht der Raum, nicht die Zeit, sondern die entstehen erst aus dem Wechselspiel der drei heraus, aus Energie, Impuls und Drehimpuls. Das ist schon was sehr Gutes, weil es eine gewisse Dynamik ausdrückt. Impuls ist Bewegung, aber nicht Bewegung im Raum, sondern im Grunde Bewegung, die unter Umständen erst unseren Raum zur Erscheinung bringt. Also die Bewegung ist primär. Und der Raum und Zeit sind sekundäre Erscheinungen. Stimmt übrigens wunderbar überein mit dem, was Steiner sagte schon damals. Da hat er gesagt, Raum und Zeit sind nicht das Primäre. Er hat gesagt, die Geschwindigkeit ist das Primäre. Und Raum und Zeit sind eigentlich daraus entstandene Abstraktionen. Also, und die Physik des 20. Jahrhunderts ist dann im Grunde genau in die Richtung im Prinzip gegangen. Und Drehimpuls, damit hat man dann also auch die kreisförmigen Bewegungen, die Drehbewegungen. Mit Impuls ist mehr die lineare Bewegung, also das lineare Prinzip, und das andere Prinzip, also das kreisende Prinzip. Im Grunde sind das fast auch schon Imaginationen, die dahinter stehen, die Gerade und der Kreis. Das steckt eigentlich dahinter, nur ist ihnen nicht so ganz voll bewusst, aber das hat schon eine gewisse geistige Bedeutung. Das sind im Grunde Formkräfte, die aus dem Ätherischen nämlich kommen. Und jetzt dann der Übergang, also seit, würde ich sagen, seit dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts bereits, geht es immer mehr in die Richtung, dass Information die eigentliche Grundlage ist, was man Information nennt. Das ist natürlich bei den Physikern sehr abstrakt gefasst, das ist schon klar. Aber weil man denkt dann an die Computer, Begriff der Information mit Bits und Bytes und Megabytes und was Gott was, halt den Begriff mehr aus der Nachrichtentechnik und so, aus dem ist ursprünglich entstanden. Aber in Wahrheit ist es ein weiterer Begriff, der letztlich auf die Bildekräftewelt hinausgeht. Und von der die Physiker jetzt ein bisschen einen Schatten davon, nämlich vor allem vom Klangäther haben, der ja auch der mathematische Äther ist, der Zahlenäther. Und das heißt, die Physik sagt heute im Grunde nichts anderes, die Realität des Stofflichen ist nicht im äußerlich-räumlichen zu suchen, sondern sie ist im Klangäther zu suchen. Das steckt eigentlich dahinter im Grunde. Das ist, nennen sie halt nicht mit dem Wort. Und die moderne Quantenphysik ist im Grunde so eine Art Rechentechnik, halt um mit dem Klangäther zu rechnen in Wahrheit. Und weil so deutlich auch das Bild ist, diese kleinen Dinger oder Undinger, die man Atome oder Elementarteilchen nennt, Dinge ist so blöd. Der Hans-Peter Thürer, den wir da schon öfters erwähnt haben, der Physiker, verweigert es jetzt auch mittlerweile, von Dingen oder Teilchen zu sprechen. Er nennt sie jetzt Wirks, weil sie nur Wirkungen erzeugen. Sie sind eigentlich gar nicht da, die gibt es gar nicht. Aber unter bestimmten Bedingungen erzeugen sie da oder dort zu dem und dem Zeitpunkt im Raum eine Wirkung. Also das heißt, was wir heute eigentlich Elementarteilchen, Elektron, Proton und so nennen, das gibt es gar nicht im Raum. Sondern unter bestimmten Bedingungen wirft es eine Wirkung hinein. Es kommt eigentlich aus einer anderen Welt im Grunde heraus.
Aus der ätherischen.
Aus der ätherischen nämlich. Also, was uns als Materie erscheint, ist im Grunde was, wo nur kontinuierlich gewisse Wirkungen aus dem ätherischen herausschneiden und halt sozusagen relativ massiv herausschneiden, dann haben wir dieses vor uns stehen. Aber die Wirklichkeit ist schon eine Stufe weiter dahinten im Ätherischen. Und dieses Ätherische ist aber in Wahrheit dann nur mehr mit diesen symbolischen Bildern, mit diesen Imaginationen wirklich zu erfassen. Die Mathematik selber ist ja im Grunde mit Symbolen umzugehen. Sie ist im Grunde eine Symbolsprache, eine sehr abstrakte Art. Aber im Grunde ist es die Art, wie die Physiker versuchen, sie an die Imaginationen heranzutasten. Nur sehr abstrakt, das ist aber im Grunde nichts anderes. Also, die Alchemisten haben auf ihre Art auch nichts anderes gemacht, nur weil sie sich bewusst, dass ihre Symbole, die sie verwenden, dass die auf Imaginationen hinweisen. Die Physiker heute sind sich nicht bewusst, oder die meisten zumindest, sind sich nicht bewusst, dass sie eigentlich Symbolsprache entwickeln, die auf die Imaginationen hinzielt. Weil anders kann ich mir es nicht vorstellen. Daher ist auch wichtig, dass die meisten mittlerweile verzichten darauf, ihre Formeln in anschauliche Bilder umsetzen zu wollen, um es dem Volk unter Anführungszeichen zu erklären. Weil sie wissen, es kommt eigentlich nur ein Missverständnis raus. Weil wenn ich jetzt zeichne, noch immer die kleinen Kugeln und die umeinander kreisen, ist es eigentlich grundfalsch. In jedem Schulbuch ist es noch drinnen. Aber es ist eigentlich grundfalsch. Nur weil hier und da gewisse Wirkungen im Raum entstehen, darf eben nicht den Schluss ziehen, dass die Dinge wirklich räumlich sind. Die Wirks, wie es der Thürer nennt. Diese Undinge sozusagen. Also das war von Haus aus ein falscher Ansatz, eben die Welt nur auf das Dingliche zurückzuführen. Und es hat wirklich voll funktioniert, hat es nie. Es ist berechtigt zu einem kleinen sinnlichen Rahmen, wo man es erleben. Da ist gut, da muss ich mit den dinglich-räumlichen Vorstellungen umgehen, aber weiter trägt es einfach nicht. Das ist wirklich so die ganz kleine, beschränkte Welt. Die kann ich auch sehr gut mechanisch und dergleichen beschreiben, passt wunderbar, also das ist ja der bleibende Gewinn auch dieser Sache, aber ich darf es nicht in alles hineintragen. Und wenn, weiß ich nicht, der Kant zum Beispiel davon gesprochen hat, dann ja, unser Erkenntnisvermögen ist so geartet, dass wir das Ding an sich nicht erkennen können. Und der hat gemeint, das ist das, was der Wirklichkeit zugrunde liegt. Ja, dann kann man das sagen, das ist schon richtig, das kann man nicht erkennen, aber deswegen nicht, weil es das Ding an sich gar nicht gibt. Es gibt kein Ding da dahinter. Das ist, er hat es ganz richtig erkannt, nur nicht, warum es so ist. Das stimmt schon, also das Ding ist ein völliges Unding eigentlich. Die Wirklichkeit ist anders geartet. Und auch diese Sefer Yetzirah namentlich, also dieses älteste überlieferte Werk der Kabbala, hängt eben mit dieser Ätherwelt zusammen sehr stark. Yetzirah ist im Hebräischen die Ätherwelt. Das ist der Ausdruck für die Ätherwelt im Grunde. Und wichtig ist es daher auch zu übersetzen, Sefer Yetzirah als Buch der Formkräfte. Buch der Formungen wird es manchmal übersetzt. Weil das Buch ist, das eigentlich über die Ätherkräfte vor allem schreibt. Nicht über die Astralkräfte unmittelbar. Also, sondern schon eine Stufe weiter. Ja, also diese Mütter. Diese Mütter hängen, also, und namentlich Demeter insbesondere, hängen also sehr stark mit diesen lebendigen Naturkräften zusammen, insbesondere eben auch mit dem, was hinter den Fortpflanzungskräften natürlich steht. Also das sind ja die am stärksten lebendigen Kräfte, also mit dem hängt es stark zusammen. Und danke. Diese Kräfte hängen aber auf der anderen Seite auch zum Beispiel zusammen mit den Kräften, wenn man sie jetzt unterirdisch betrachtet, etwa mit den Kräften der Elektrizität. Das ist auch interessant. Wenn die in die Erde hineingezogen werden, diese Kräfte, gerade diese Lebenskräfte, dann sind sie unterirdisch die Kräfte der Elektrizität etwa. Und etwas davon muss der Goethe geahnt haben, wenn er sein Faust sagen lässt, wenn er von den Müttern hört, also der Mephisto sagt, ja, wenn du die Helena da hervorzaubern willst, dann musst du zu den Müttern gehen, und Mütter, es klingt so wunderlich, also er ist schon berührt ihn irgendwie eigenartig, und dann fällt noch einmal das Wort Mütter und sagt er, trifft's mich immer wie ein Schlag, was ist das Wort, das ich nicht höre, trifft's mich wie ein Schlag, also wie ein elektrischer Schlag eigentlich trifft ihn das. Also diese Kräfte, wenn sie hineingezogen werden, ganz ins Irdische, diese starken Lebenskräfte ins Unterirdische sogar hineingezogen werden, dann werden sie namentlich zu diesen elektrischen Kräften. Das ist auch interessant. In uns, wenn diese reichen ätherischen Kräfte in uns hineingezogen werden, werden sie nämlich auch zu den elektrischen Kräften, die in den Nerven dann wirken. Da haben wir dasselbe Prinzip drinnen. Und dadurch wird dann eigentlich dieses lebendige Gestalten erst abgelenkt zu dem, was wir als blasse Gedanken erleben. Weil dazu sind ja die Nerven und dieses Nervenzentrum da oben das Werkzeug. Und die Tätigkeit des Gehirns besteht eigentlich darin, diese lebendigen Bildekräfte, in denen sich das Denken zunächst einmal gestaltet, dass es die ablenkt zu den elektrischen Impulsen, zu den elektrischen Kräften. Und indem sie sozusagen abgelähmt werden zu diesen elektrischen Impulsen, erscheint uns im Seelischen dann das, was wir als Gedankenschatten erleben. Aber das ist im Grunde der Schatten dieser ganz starken Lebenskräfte, die der Atlantier noch gebraucht hat, um die ganze Natur zu gestalten bzw. hellsichtig zu erleben. Diese Kräfte hineingenommen, ins Elektrische dadurch sozusagen gedrängt, ins Nervenmäßige gedrängt, Er zeigt dann für uns nur mehr das Schattenbild der Gedanken. Das ist aber das Schattenbild dessen, was ursprünglich hellsichtiges Erleben war. Davon ist unser Denken der blasse Schatten, der seine innere Logik dann und Gesetzmäßigkeit hat, die aber halt sehr, sehr starr ist. War notwendig in der Entwicklung, ist keine Frage. Und die Elektrizität, das ist ja eine dieser Erscheinungen. Also was schreibt der Rudolf Steiner in einem Vortrag? In den griechischen Mysterien wurde allerdings diese Kraft vor allen Dingen an die Einzuweihen kundgegeben. Diese Kraft neben den beiden anderen Müttern. Also von einer dieser Mütter geht also vorhin das aus, was zur Elektrizität wird. Die Griechen haben alles, was mit der Elektrizität zusammenhängt, mysterienhaft im Geheimen gehalten. Darinnen wird die Dekadenz liegen der Erdenzukunft, von der ich von einem anderen Gesichtspunkt ja auch schon gesprochen habe, dass diese Kräfte nicht mehr heilig, nicht mehr mysterienhaft gehalten werden, sondern herauskommen. Eine ist während der fünften nachatlantischen Zeit herausgekommen, die Elektrizität. Die anderen werden im sechsten und siebenten Zeitraum herauskommen, bei der Dekadenz. Also,
im siebten
Fall,
ne?
Bitte? Genau. Richtig. Also das heißt, diese Kräfte, die die Mütter aus der Vergangenheit hereinbringen, werden, indem sie jetzt hineingezogen werden oder verdichtet werden in dieses Irdische hinein, in was anderes umgewandelt, in die Elektrizität und so weiter, also in anderes noch. Das da dann Steiner nicht genauer nennt, müsste man sich dann einmal gesondert überlegen, worauf das hinzielt. Interessant ist vielleicht auch noch Folgendes, es besteht ein Zusammenhang dieser drei Mütter zu den sogenannten Kabiren von Samothrake. Und zwar, ein Zusammenhang ist schon gleich aus der Mythologie ersichtlich, die Kabiren hängen auch sehr stark mit den Werdekräften, mit den lebendigen Bildekräften zusammen, namentlich mit den Werdekräften des Menschen. Also das wird in diesen Mysterien von Samothrake besonders bearbeitet, also dieselben Kräfte, die mit diesen Demeterkräften namentlich zusammenhängen. Und die Kabiren waren also nach der Mythologie auch chthonische Götter, also irdische, unterirdische Götter. Es wird ja in der griechischen Mythologie immer unterschieden zwischen diesen chthonischen Göttern und den olympischen Göttern, die oben schweben, über den Wolken sozusagen. Das sind die mehr luziferischen. Die chthonischen haben natürlich immer eine gewisse Gefahr unter Umständen auch, dass sie mit den alemannischen Kräften in Verbindung kommen. Sind allerdings in Wahrheit die stärkeren als die oberen Götter. Das heißt, sie haben auch mehr Widerstandskraft gegen die Widersacher. Und von denen wird also erzählt, dass sie Götter beiderlei Geschlechts gewesen seien, stammen ursprünglich aus Kleinasien und waren Diener der großen Mutter, der großen Erdenmutter, also die man durchaus auch jetzt entweder mit Demeter oder mit der noch älteren Rhea in Verbindung bringen kann. Also genau mit diesem Mutterprinzip auf jeden Fall. Also jedenfalls eben mit diesen Kräften, die aus der Vergangenheit, aus den Vorstufen der Erde herübergekommen sind. Diese große Mutter hieß eben auch Kabeiro. Davon leitet sich der Name ab. Kabeiro. Wurde eben mit Rhea, mit Demeter identifiziert, aber auch unter Umständen mit der Hekate, mit der Aphrodite, also mit diesen ganzen weiblichen Gottheiten. Das sind einfach verschiedene Aspekte ein und desselben Prinzips, das dahinter steckt. Und Der eingeweihte Orpheus soll im Übrigen ein Schüler der Kabiren gewesen sein, also zumindest dieser Kabiren-Mysterien. Also der hat seine Einweihung dort erhalten, seine ursprüngliche. Von diesen Kabiren werden namentlich zunächst einmal von den Griechen drei beziehungsweise dann noch ein vierter genannt. Also die drei sind der Axieros, Axiokersa und Axiokersos. Also Axieros, also Ax, Axieros, Axiokersa und Axiokersos. Kersa, Kersos, ein weibliches Prinzip, ein männliches Prinzip und ein ausgleichendes in der Mitte. Und dann gab es noch einen vierten, der wurde Kadmilos genannt. Naja, was sagt der Goethe über die Kabiren? Die kommen ja auch im Faust vor, im Zweierteil. Schon interessant, was er da für ein Gespür gehabt hat. Also diese Dinge in Zusammenhang zu bringen, ist, weil so leicht ist der Zusammenhang zwischen Kabiren und Mütter auch wieder nicht zu entdecken. Also das ist mehr aus sicher weniger aus seiner besonders umfangreichen wissenschaftlichen Kenntnis der Mythologie, sondern aus einem gewissen inneren Gespür heraus, der natürlich auf einer alten Einweihung beruht. Aber wie heißt denn über diese Kabiren? Da heißt, drei haben wir mitgenommen, der vierte wollte nicht kommen. Er sagte, er sei der Rechte, der für alle dächte. Also der vierte. Naja, die drei ersten, das sind die drei Mütter. Die sind eigentlich fix und fertig. Der vierte, der mit der Erdenentwicklung, beziehungsweise mit dem menschlichen Ich dann auch irgendwo zu tun hat, der ist noch nicht ganz fertig. Oder der will noch nicht ganz kommen in der Griechenzeit überhaupt. Also diese Szene spielt ja in der griechischen Mythologie. Da klassische Walpurgisnacht, also das heißt vierte Kulturepoche, da ist das Ich erst so langsam im Hereinkommen. Da wäre es seit der Zeitenwende ist es ja so richtig da. Also das heißt, der wollte noch nicht recht kommen. Aber er ist der für sie alle dächte. Weil das bewusste Denken hängt natürlich mit unserem Ich zusammen. Die Tiere, die das Ich nicht haben, in denen wirken zwar sehr wohl Gedanken, wirkt große Weisheit in den Instinkten, aber nicht als bewusstes Denken. Bei uns gelegentlich fängt es an mit dem Denken. Manchmal auch mit viel Unsinn, aber gut. So, und dann heißt es aber weiter, sind eigentlich ihrer sieben. Also jetzt sind es nicht nur drei, nicht nur vier, sondern eigentlich sind es ihrer sieben. Wo sind die drei geblieben, die jetzt nämlich noch fehlen? Wir wüssten es nicht zu sagen, sind im Olymp zu erfragen. Da wehst auch wohl der achte. Jetzt geht es noch weiter. Da wehst auch wohl der Achte, an den noch niemand dachte. In Gnaden uns gegenwärtig, doch alle noch nicht fertig. Diese Unvergleichlichen wollen immer weiter. Sehnsuchtsvolle Hungerleider nach dem Unerreichlichen. Naja, womit hängen die zusammen? Ja, Steiner gibt dazu verschiedene Anregungen, sie hängen unter anderem zusammen mit den Wesensgliedern des Menschen. No, der vierte, über den haben wir schon gesprochen, dass der mit dem menschlichen Ich zusammenhängt. Die unteren drei, die bei acht gleich mitgekommen sind, weil schon so richtig fertig sind, also dieser Axieros, Axiokersa und Axiokersos, die entsprechen den unteren Wesensgliedern, physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, die sind mehr oder weniger fertig einmal. Aber was nicht fertig ist, sind die höheren geistigen Wesensglieder, also das Geist selbst, der Lebensgeist, der Geist des Mensch. Das sind die im Olymp, also in der geistigen Welt zu erfragen sind. Der Olymp ist eigentlich die geistige Welt in der Sprache der Griechen. Ist also nicht nur der äußere Berg, sondern ist eben die geistige Welt. Und sehr interessant ist, dass dann da noch ein Achter kommt. Das ist also jetzt rein ein Gedanke, den Goethe da hineinbringt, der aber sehr wichtig ist und der mit vielem zusammenhängt, etwa mit dem Phänomen der achten Sphäre, von dem wir schon gesprochen haben, als etwas, was aus der Entwicklung herausfällt, andererseits aber auch mit einem achten Entwicklungszustand, mit dem sozusagen eine völlige Neuschöpfung beginnt. Wir haben 7 Stufen der planetarischen Entwicklung, vom alten Saturn, alte Sonne, alter Mond, Erde, neuer Jupiter, neue Venus, Vulkan, und dann ist die Entwicklung abgeschlossen. Dann ist sozusagen die Entwicklung unseres Kosmos, wenn man so will, vollkommen beendet. Dann löst sich das also absolut in nichts auf, könnte man sagen, nur die geistigen Wesenheiten bleiben natürlich über. Die lösen sich nicht auf, aber steigen in ganz hohe Weltbereiche, also bis in die höchsten Bereiche des Nirvana hinauf im Grunde. Und dann beginnt irgendwie, irgendwo, irgendwann, wobei irgendwo und irgendwann eigentlich falsch ist, weil Raum und Zeit da völlig sinnlose Begriffe sind. Aber es beginnt auf jeden Fall ein völlig neuer Schöpfungszyklus, der ganz anders sein wird als unsere Planetenkette, unsere planetarische Entwicklungskette. Wo aber Wesenheiten, die da jetzt mitgewirkt haben, unter anderem auch wir, mit dabei sind. Wir sind dann schon ein paar Stufen höher. Wir sind dann nämlich, wenn sozusagen dieser 8. Zyklus beginnt, der aber eigentlich was völlig Neues ist, dann sind wir auf der Stufe, auf der die Elohim hier bei der Schöpfungsgeschichte waren und sind dann im Grunde berufen, sowas zu machen auf unsere Art. Und die Genesis, die dann zu schreiben sein wird, sofern man dann noch schreiben wird, wird nicht diesem Muster folgen, sondern wird ein ganz eigenes Muster bekommen. Aber was hier während unserer, man kann sagen, im Grunde in unserer ganzen 7-gliedrigen Planetenkette passiert, hat was mit dem Muster zu tun, das da ist. Das ist das Urbild für alles, steckt dahinter. Auch wenn sich das eigentlich auf die Erdenwelt nur bezieht oder sogar kleinere Bereiche der Erdenwelt, kann es aber sogar auf das ganz Große letztlich in gewisser Weise auch ausdehnen, das Bild. Verliert es auch nicht ganz seine Gültigkeit. Es wird dann schon sehr blass, aber es ist auch gültig. Aber es wird dann eine andere Schöpfung geben, die ganz andere Prinzipien und ganz andere Gesetzmäßigkeiten verfolgen wird. Über die können wir überhaupt nichts sagen, jetzt ist völlig sinnlos. Aber auf das weist dieser 8. hin. Weil diese 8. Sphäre oder dieser 8. Zustand, der ist immer so etwas Zweischneidiges. Das ist einerseits bezeichnet als 8. Sphäre, das was die fürchterlichste Art der Hölle und Verbannung ist. Etwas, was aus der Entwicklung unserer ganzen Planetenkette ausgeschlossen wird, nicht mitgehen kann. Das geht in die 8. Sphäre einerseits. Andererseits ist es das, was im positiven Sinn einfach einen völligen Neubeginn bedeutet. Im Übrigen ist dann, wenn dieser Neubeginn passiert, dann ist auch die Möglichkeit vorhanden, dass das, was sozusagen als Schlacke da ausgeschieden wird, dass das in irgendeiner Art wieder eingegliedert wird oder aufgenommen wird als irgendetwas, aber sicher als was ganz Unteres. Aber das hilft natürlich den Wesenheiten, die dort hineingefallen sind, relativ wenig, muss man auch dazu sagen. Also für den Menschen wäre das schrecklich, also da hineinzufallen. Weil man muss sich denken, also dass dann ein Wesen, das eigentlich veranlagt ist, vergleichsweise hohe geistige Kräfte zu entwickeln, wie es eben bei Menschen tatsächlich veranlagt ist, dass der hineinfällt in einen, ich weiß nicht, in einen niederen tierischen Körper zum Beispiel. Man stelle sich vor, der Mensch wäre jetzt wirklich in einen Regenwurm hineingebannt, mit seinem Bewusstsein, mit seinen geistigen Fähigkeiten allen, aber in in das Leibesgefängnis eines Regenwurms gebannt. Das geht natürlich äußerlich nicht, also ein Mensch kann sich nicht inkarnieren im Regenwurm. Aber die Verbannung in diese achte Sphäre wäre mit sowas vergleichbar. Ja, eigentlich wäre dann inkarniert in sowas wie Staub. Darauf zielt ja auch diese Staubsäule fressen, wie meine Mumie, die berühmte Schlange oder was im Ding. Das hängt damit zusammen. Also das ist der absolute Weltenstaub. Also das unterste, toteste, unbeweglichste, starrste vom Geist nicht bewegbare sozusagen. Das ist die Gefahr. Also und für den Menschen ist es durchaus eine zwar jetzt noch nicht wirklich stark drohende Gefahr, aber einmal in der Zukunft doch an ihn stärker herankommende Gefahr, dass wenn er seine geistige Entwicklung versäumt, dass er dann dort landet in dieser Verbannung. Und mit seinem Bewusstsein aber eben. Also das heißt, man darf nicht glauben, so, er schläft halt dort und weiß nichts, dann tut es eh nicht weh. Nein. Er ist mit vollem Bewusstsein dort, dass er eben sich bis dahin errungen hat. Er kann es zwar nicht mehr weiterentwickeln, weil er in der Welt überhaupt keine Entwicklungsmöglichkeit hat, aber er erlebt es also voll wach mit. Das heißt, das wäre ein ganz entsetzlicher Zustand, in den wir kommen würden. Also das wird hier auch ganz leise angesprochen. Hier bei Goethe. Also das heißt, da haben wir dieses Prinzip, bei den Kabiren haben wir dieses Prinzip der drei Mütter jetzt weitergeführt bis zum vierten, zum Ich und dann noch über in die Zukunft hinaus, also was noch vor uns steht. Naja, und vielleicht nur ganz kurz, was dann aus den drei Müttern geworden ist, damit schließen wir ziemlich an den Anfang an, wo wir von Materie, Raum und Zeit gesprochen haben, diese Lehre von den Urmüttern überhaupt und im Hintergrund aber auch diese Lehre der Kabiren, diese Lehre haben die Orphiker übernommen, die Orphiker, die Schüler des Orpheus, eben, der die Einweihung bei den Kabiren durchgemacht hat. Und die haben dann letztlich folgende Lehre gehabt: Die Welt ist aus drei übergeschlechtlichen Urprinzipien entstand, die sie nannten Zeus, Kronos und Chaos. Wobei Zeus aber jetzt nicht unmittelbar zu identifizieren ist mit dem Göttervater in der griechischen Mythologie, sondern es ist eigentlich ein eigenes Bild für sie. Wenn wir es identifizieren wollen mit diesen vergangenen Zuständen, ist der Zeus nämlich der, der mit dem Astralischen zu tun hat, mit der alten Mondenwelt. Der Kronos ist der mit der Entstehung der Zeit zu tun hat, mit dem Saturn zu tun hat und Chthon dann das Prinzip dazwischen. So. Also diese drei Prinzipe, Zeus, Kronos und Chaos, aus dem Chaos ist alles entstanden, aber bei der Erdenschöpfung. Aus dem wurde später das, was Zeit, Raum und Materie ist als Begriffe, nämlich aus dem Chaos wurde die Materie, aus dem Kronos die Zeit und der Zeus ist das, was sich im Räumlichen offenbart. Von daher kommt eigentlich dann unser neuzeitliches Bild, die Welt in Raum und Zeit erfüllt von Materie. Das hat dort einen gewissen Ursprung. Ist aber da natürlich noch anders gemeint. Eben gemeint, oder man hat damals eben noch erkannt, dass das sozusagen die Schöpfer des Materiellen, die Schöpfer der Zeit, die Schöpfer des Raumes sind, dass das die geistigen Kräfte sind, aus denen Raum, Zeit und stoffliches Materielles hervorgeht. So hat es eben dann etwa Ferikides von Syros beschrieben, der Philosoph, der altgriechische Philosoph. Ja, ich glaube, diese Sachen, jetzt könnte man noch weitergehen. Also damit haben wir nämlich drei wesentliche Begriffe, also erst die drei Mütter besprochen. Es gibt dann bezüglich des Sefer Yetzirah wird dann hingewiesen auf die sogenannten sieben Doppelten, davon haben wir auch schon gesprochen. Also drei Mütter, das sind ja drei Buchstaben, also das Shin, das Aleph und das Mem. Und dann gibt's eine weitere Gruppe von Buchstaben, das sind die sieben Doppelten. Das ist das Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P, Resh und Tav. Also ein Bu, ein Gu, ein Du, ein K, ein Pu oder F. Je nachdem, wie es geschrieben wird, eben da haben wir schon das doppelte P oder F. Resh, das ist auch Resh, sehr behaucht gesprochen und weicher dadurch gesprochen kann. Und das Tav eben auch entweder als TH oder als wirkliches T zum Beispiel. Also die sieben können alle doppelt gesprochen werden. Wenn wir uns vielleicht das nächste Mal noch ein bisschen damit beschäftigen, die hängen dann zusammen mit allem, was mit dem Sima-Rhythmus zu tun hat, insbesondere auch mit den sieben Planeten und so weiter. Und dann gibt's noch, auch als Vorblick auf den nächsten Vortrag, die 12 Einfachen. He, Waf, Sayin, Chet, Tet, Jod, Lamet, Nun, Samech, Ayin, Zade und Kof. Die hängen mit dem Räumlichen zusammen, kann man jetzt auch so sagen, mit dem Räumlichen zusammen, beziehungsweise mit den 12 Tierkreiszeichen. Die 7 Doppelten, kann man auch sagen, hängen mit dem Zeitlichen zusammen. 7, die Zahl der Entwicklung ist auch immer die Zahl der Zeit, weil alle Entwicklung in der Zeit erfolgt, beziehungsweise konkreter müsste man sagen, die Entwicklung, durch die Entwicklung entsteht für uns der Eindruck des Zeitlichen. Auch da ist wieder umgekehrt. Nicht die Entwicklung erfolgt in der Zeit, sondern die Entwicklung erzeugt die Zeit in Wahrheit. Das ist immer umgekehrt. Der Schatten dieser Entwicklung ist das, was wir als Zeit erleben. Da erleben wir es einfach abstrakt. Das eine Wort zuerst und das andere nachher und so weiter. Aber das schauen wir uns das nächste Mal an, denke ich. Danke für heute. Ja.